Über faule Kredite, Liquiditätsengpässe, Staatsschulden und vieles mehr sprechen wir heute mit Dr. Eike Hamer von Valtier. Er ist unter anderem Vorstand des Mittelstandsinstituts Niedersachsen. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Hamer.
Hallo.
Hallo. Kerngeschäft von Finanzriesen wie BlackRock oder KKR sind Private Equity und Private Debt, also Investitionen und Kreditvergabe an Unternehmen. Nach der Pleite eines britischen Investors warnt die Europäische Zentralbank diesbezüglich nun vor einer Finanzkrise à la 2008. Können Sie bitte kurz erklären, worum es dabei geht und wie bedrohlich dieses Szenario wirklich ist?
Nun, worum es geht, ist, dass bei Kreditausfällen Lücken in den Portfolios der verschiedenen Investoren stattfinden werden. Das heißt, bei irgendwelchen Finanzinstituten fehlt etwas Geld. Und wenn dieses Geld fehlt, dann werden zum Beispiel Kernkapitalquoten nicht mehr erreicht. Was heißt das? Das ist sozusagen das Eigenkapital, mit dem man die Kredite hinterlegen muss, die man gibt, weil die Banken schöpfen es ja aus dem Nichts. Und das ganze System ist extrem fragil, sodass keiner mehr weiß, ab welchem Punkt knallt denn das System heute? Ab welchem Punkt oder welche Beträge reichen aus als Ausbuchungen, als Fehlbuchungen, um hier irgendwelche Institute in Schieflage zu bringen? Aber ich persönlich glaube, dass es hier um viel mehr geht, nämlich die EZB sucht seit geraumer Zeit nach Begründungen, um einfach die Geldschleusen ungehemmt wieder zu öffnen. Denn normalerweise ist das, was hier so eine private Firma macht, die arbeitet mit ihrem eigenen Risiko. Das heißt, sie wäre im Notfall gezwungen, ihren Kunden zu sagen, ihr kriegt euer Geld nicht zurück, weil wir es veruntreut haben. Wir haben es so angelegt, dass es eben nicht sicher ist. Das ist das Normalste auf der Welt. Jeder Handwerksbetrieb wird mit offenen Rechnungen zurückgelassen. Das ist alles dessen Problem. Warum soll das denn auf einmal in der Finanzindustrie anders sein? Nein, ich persönlich glaube, dass es hier viel mehr darum geht, dass die EZB hier die Möglichkeit haben möchte, einfach Geld zu drucken, was sie nach dem Mandat eigentlich so gar nicht kreieren darf. Und hier geht es darum, Staaten aus der Bedrulle zu holen. Hier geht es darum, Ukraine-Kredite, die in Hunderten von Milliarden Größenordnungen verteilt worden sind, wo insbesondere angloamerikanische Spekulanten sonst Ausfälle haben würden, diese vor den Verlusten zu retten, um die auf die gesamten Eurobürger umzuwälzen, durch Gelddrucken, wie gesagt. Und ich glaube, darum geht das mehr. Sie versuchen hier eine Krisensituation herbeizureden, wo die Allgemeinheit dann einspringen soll. Nein, wenn private Kreditvergeber pleite gehen, ist das das Normalste auf der Welt. Jeder Handwerksbetrieb darf auch pleite gehen. Und das dürfen eben auch Unternehmen, die anderen Leuten Geld geliehen haben und dann das Geld nicht mehr zurückbekommen.
Bereits Monate vor dem Iran-Krieg wurde von einer Liquiditätskrise im Bankensektor gesprochen. Was bedeutet das und was für Auswirkungen hat das auch auf die Wirtschaft?
Das bedeutet, dass die Banken ihre Kapitalquoten nicht mehr erfüllen und so sich Geld leihen mussten. Zum Beispiel, indem sie Staatsanleihen an die Notenbank verliehen und damit sogenannte Repo-Geschäfte, Repurchasement-Geschäfte, also die Notenbank kauft Darlehen zurück, die die Banken ihnen, die sie vorher an die Banken verkauft haben, also sie cashen über Nacht sozusagen, um statt dass dort eine Anleihe auf der Aktivseite verbucht ist, eben Cash verbucht wird, weil das Cash höher bewertet wird als die Anleihe. Das sind so ein paar Tricks, mit denen die sozusagen ihre Formalia da erledigen können. Aber das bedeutet, dass diese Bank eben entsprechend oder dieses Kreditinstitut entsprechend weniger ausleihen kann. Sie gibt also keine Kredite mehr aus oder versucht eben Schuldner dazu zu überreden, die Kredite zurückzufahren und das Kreditengagement zurückzubringen. Das heißt, eine solche Situation, so sie denn anhält, würde bedeuten, dass die Wirtschaft mit weniger Liquidität versorgt wird. Und das ist fatal, denn Unternehmen, insbesondere auch die Inhaberbetriebe, die sind darauf angewiesen, dass sie Kredit bekommen, dass sie Maschinen über Kredit und so etwas kaufen können, damit sie eben fortbestehen können oder damit sie sich erweitern können. Denn der Staat mit seiner konfiskatorischen Abgabenpolitik erlaubt es den Unternehmern ja nicht aus eigener Kraft Geld anzuhäufen, um damit Maschinen zu kaufen. Wir sind also darauf angewiesen, dass wir Kredite bekommen. Und deswegen ist eine Unregelmäßigkeiten im Kreditsektor oder Liquiditätsengpässe bei den Banken für den Mittelstand ein Problem.
Mangelnde Liquidität soll ja auch für den Kursrutsch bei Gold im vergangenen Monat verantwortlich gewesen sein. Allein die Türkei und die Golfstaaten waren aufgrund von Einkommensausfällen oder eben auch Preissteigerungen bei Öl gezwungen, Dutzende Tonnen ihrer Goldreserven zu verkaufen. Hat sich Gold damit für diese Staaten als Krisenschutz bewährt? Und wie geht es jetzt mit Gold weiter?
Nun, zum einen, Gold bewährt sich selbstverständlich als Krisenschutz, denn es ist das liquideste, die liquideste Anlage oder eine der liquidesten Anlageformen überhaupt und weltweit eben nachgefragt. Also insofern hat es die Krisenfunktion auf jeden Fall. Aber ich kaufe die Geschichte einfach nicht ab, dass hier die Auseinandersetzungen in dem Golfkrieg zu diesen Kursrutschen geführt haben. Denn es kann nicht sein, dass gleichzeitig Gold heruntergeht, dass gleichzeitig der Ölpreis steigt, dass gleichzeitig die Dinge und zwar in fast gleicher Höhe passieren und das Ganze über Nacht, also dann, wenn die Börsen alle geschlossen sind. Das riecht für mich nach unheimlicher Marktintervention. Das heißt, hier sind Notenbank oder notenbanknahe Kreise am Markt intervenieren. Wir haben also keinen Markt, sondern wir haben hier gelenkte Finanz, Casinos. Und danach riecht das eigentlich mehr. Es war eigentlich so, dass Gold eine technisch wichtige Marke durchzustreiten drohte. Und ein Krieg ist in der Regel ein Nachfrageboost für Gold. Und damit das Gold als Krisenmetall aus den Köpfen der Leute herausgeschlagen wird, ist meines Erachtens nachgeholfen worden. Normalerweise verkauft man in einer solchen Situation kein Gold, sondern im Gegenteil, man kauft es. Und die weltweiten Notenbanken in Asien insbesondere kaufen Gold. Sie verkaufen das nicht. Es geht, ist der Run um das Gold und Silber ist bereits losgegangen. Hier sind meines Erachtens relativ für mich persönlich abschätzbar, dass das Marktmanipulationen gewesen sind.
Neben den Golfstaaten leiden ja vor allem asiatische Länder unter der Blockade der Straße von Hormuz. Werden diese knallhart US-Interessen geopfert?
Ja, selbstverständlich. Wir alle werden US-Interessen geopfert. Die Europäer und ihre angloamerikanischen Führungskräfte oder mit ihre Führungskräfte, die insbesondere sich angloamerikanischen Netzwerken verpflichtet fühlen, sie opfern uns alle, uns Bürger, eben amerikanische Interessen. Was sind das? Die USA haben in den letzten 90 Jahren haben sie die Nachkriegszeit dazu genutzt, um die Assets der Welt aufzukaufen und im Grunde die Menschen weltweit, soweit es ging, als Sklaven zu halten, indem sie die großen Firmenkonglomerate aufgebaut und erst aufgekauft, dann aufgebaut hatten und über Treuhandverhältnisse und so etwas die Produktionsfaktoren in den Griff gekriegt haben. Jetzt ist es so, dass Japan als Nummer 1, China als Nummer 2 und Europa als Nummer 3 Auslandsguthaben bei den Amerikanern haben. Wir haben also insgesamt haben die Japaner über 900 Milliarden Dollar Staatsanleihen, also Guthaben bei den USA. Und die USA wissen nicht so richtig, wie sie die zurückzahlen sollen. Das größere Problem ist mit China, weil China etwa über 800 Milliarden Dollar an den Amerikanern Staatsanleihen hat oder wie die Amerikaner bei denen verschuldet sind und China zusätzlich auch noch ein großes Handelsbilanzüberschuss gegenüber USA fährt. Das heißt, sie kriegen jedes Jahr weitere Schuldzuweisungen, wenn sie das denn wollen. Und insbesondere Chinesen wollen diese Treasuries nicht mehr, weil sie gemerkt haben, als die Amerikaner den Russen die Assets einfach eingefroren haben über die Sanktionen, was eigentlich völkerrechtswidrig ist, aber ist egal, dass sie diese nicht mehr brauchen können, dass amerikanische Anleihen wahnsinnig gefährlich sind, wenn man nicht auch gleichzeitig die Unterwerfung den USA gegenüber verspricht. Und insofern haben die USA jetzt eigentlich das Thema, dass bei einem gestiegenen Ölpreis und ihren Ölexporten sie gerne diese Auslandsguthaben abschmelzen lassen wollen. Aber ob das klappt, ist die ganz große Frage.
Nun hat ja der Iran auch noch offiziell mit der Zerstörung maßgeblicher Finanzdatenzentren in den Vereinigten Arabischen Emiraten gedroht. Was für Auswirkungen hätte das auf die Finanzwelt?
Nun, zunächst sind die Auswirkungen davon begrenzt. Warum? Weil es immer nicht nur ein Datencenter gibt, wo die Daten hinterlegt sind, sondern das wird in der Regel mehrfach gespiegelt, mindestens einmal und regional gespiegelt. Das heißt, die Daten sind nicht verloren und es wird auch die Abrechnung der Zahlungssysteme, das wird auch weitergehen. Das heißt, das wird ungehindert weitergehen können. Aber wozu das natürlich geführt hat, ist, dass Saudi-Arabien jetzt insgesamt als Standort für Datacenter nicht mehr so sicher angesehen wird, wie es das vorher noch angesehen war. Die Datacenter sind ja vor allen Dingen deswegen auch in Saudi-Arabien entstanden, weil sie über billiges Öl die Energie bereitstellen konnten, um diese Datacenter eben zu führen. Das heißt, sie waren besonders günstig. Und das wird sich jetzt ändern. Das heißt, Saudi-Arabien oder überhaupt die Golfregion wird nicht mehr die bevorzugte Datacenter-Region sein, die es gewesen ist. Und das hat sich schon geändert. Aber auf den Zahlungsverkehr an sich halte ich die Auswirkung eher begrenzt.
Sprechen wir nochmal über die USA. Das Staatsdefizit der USA geht unter anderem aufgrund der Kosten für den Irankrieg durch die Decke. Steht Amerika unmittelbar vor der Pleite oder könnte es, wie manche Analysten glauben, demnächst zu einer kreativen Lösung der US-Schuldenkrise kommen? Zum Beispiel durch eine Neubewertung der Goldreserven.
Die USA sind tatsächlich in einer finanziell sehr prekären Situation, weil ihr gesamtes Staatsdefizit hat, glaube ich, die 38 Billionen, also 38.000 Milliarden Dollar Grenze überschritten. Und die Zinsbelastung aus diesen Schulden, die ist enorm. Die ist über 1 Billion heute schon. Die Zinsen sind aber tendenziell am Steigen. Und das ist eigentlich das gigantische Problem für die USA. Die USA bräuchten also eine Lösung, bei der sie die Zinsbelastung herunterkriegen und gleichzeitig eben auch die Finanzierung, also als solide gelten. Da gibt es eine Möglichkeit, ob es den USA erlaubt wird von den interessierten Kreisen. Das ist die große Frage. Aber es ginge zum Beispiel, indem man eine goldgedeckte Anleihe imitiert in einer großen Größenordnung von vielleicht 10 Billionen und mit dieser eben keine Zinsen mehr zu bezahlen hätte. Damit würde man alleine jetzt schon umgerechnet etwa 500 Milliarden Dollar jährlich an Zinskosten einsparen. Das wäre eine Lösung. Ob es ihnen erlaubt wird, das weiß ich nicht. Das hängt von den Wall Street Größen ab, die in der Regel eine Konkurrenz zum Dollar, das wäre möglicherweise so etwas wie eine Konkurrenz zum Dollar, scheuen. Ich halte das keine Konkurrenz zum Dollar, sondern ich halte das für eine elegante Möglichkeit, das Staatsdefizit der USA in den Griff zu bekommen. Und wir wollen mal schauen, was passiert.
Selbst verlässliche Schuldner wie Deutschland müssen mittlerweile Rekordzinsen zahlen, um ihre Staatsanleihen an den Mann zu bringen, weil Anleger aufgrund der hohen Verschuldung zunehmend das Vertrauen verlieren. Geht nun auch Deutschland bzw. anderen europäischen Staaten bald das Geld aus?
Das Geld wird insofern wahrscheinlich nicht ausgehen, weil die EZB entgegen ihres Mandates ja mehr Geld kreiert, als sie eigentlich dürfte. Das heißt, das Problem ist nicht, dass das Geld ausgeht, sondern dass die Kaufkraft ausgeht. Die Kaufkraft, die verschwindet. Deutschland ist tatsächlich nicht mehr so sicher, wie es mal war, weil die Sabotagepolitik der insbesondere mittelständischen Wirtschaft, die wird international nicht honoriert, sondern man wendet sich angewidert vor der deutschen Politik ab. Und damit ist Deutschland eigentlich auch kein Investitionsstandort Nummer eins mehr. Auch die deutschen Konzerne, die leben ja im Grunde nur vom deutschen oder überwiegend vom deutschen Mittelstand. Sie leben nämlich von der Erpressungsfähigkeit der deutschen Politik im Ausland auf Basis des deutschen Mittelstandes, um eben im Ausland Geschäft machen zu können. Also diese ganzen Parolen von der Großindustrie, ja, uns interessiert das gar nicht so sehr in Deutschland, weil unser Geschäft ist weltweit, wir haben überall Produktion und wir machen den ganzen Globus, ist unser Markt, das ist alles Unsinn. Das sehen wir jetzt auch in der Iran-Krise, dass ein Land, was eben in Faschist geraten ist, das wird schlicht und einfach sanktioniert. Und die ganzen Unternehmen, die dort sind, sind eben mit sanktioniert. Das ist über Nacht. Und Deutschland hat das auch schon erfahren. Und dass hier einige Konzerne davon verschont geblieben sind, das ist bis jetzt nur Zufall gewesen. Aber das kann sich auch morgen einfach ändern. Also nur mit einem starken deutschen Mittelstand, wird das überhaupt hier ein Investitionsklima sein? Und die Sabotagepolitik sorgt dafür, dass es immer ein ungünstigeres Klima wird. Die Schuldübernahmen in Europa sorgen dafür, dass Deutschland auch als unsicherer Kandidat wahrgenommen wird, insbesondere was die zukünftige Inflation angeht. Und damit werden wir bald schon gezwungen sein, deutlich höhere Zinsen zu bezahlen. Und damit platzt das gesamte europäische Experiment. Denn unsere lieben Partner außerhalb Deutschlands und Österreichs und Luxemburgs, sind bereits pleite. Und sie leben nur davon, dass die EZB manipulativ in die Märkte eingreift und die Zinsen niedrig hält auf Kosten von uns Sparern in Österreich, Deutschland und den Benelux-Ländern und hier ja im Grunde uns unsere Kaufkraft umverteilt in zugunsten der Pleitiers aus Südeuropa. Also Frankreich ist pleite, Italien ist pleite, Spanien ist im Grunde pleite. Die werden im Grunde nur noch künstlich am Leben gehalten.
Liquiditätskrise, hohe Schulden, rasanter Anstieg des Ölpreises, Lieferengpässe. Braut sich da ein perfekter Sturm zusammen, beziehungsweise lässt sich dieser noch aufhalten?
Der Sturm ist meines Erachtens schon da und er lässt sich nicht mehr aufhalten. Denn das, was die Ölpreise in den vergangenen Tagen gemacht haben, und das ist jetzt Fakt, das ist durch, das löst bereits Folgeschockwellen aus. Der ganz egal, selbst wenn morgen die ganze Krise gelöst sei und selbst wenn morgen der Ölpreis auf das Vorkrisenniveau zurückfallen würde, was ich nicht sehe, aber selbst wenn das passieren sollte, ist überhaupt nichts gelöst, sondern es sind Löcher entstanden, es sind Schieflagen entstanden, es sind Schockwellen entstanden, die Krise deutlich oder die ein Abwenden der Krise gar nicht mehr möglich machen. Die Politik reagiert auch immer falsch. Unsere Bundespolitik doppelt falsch, weil sie keine Ahnung hat. Das gibt sie auch offen zu. Aber unsere europäischen Verantwortungslosen in der EZB und so etwas, sie versuchen eben alles nur mit Geld zuzukippen und verschärfen damit jede Krise. Denn damit wird auch die Kaufkraft beschädigt. Und das ist eigentlich das noch größere Problem. Was wir jetzt schon sehen, ist, dass unsere Energielevel, also unsere Lagerbestände von Öl und Gas auf historisch niedrigen Ständen sind. Und zwar so niedrig, dass in kürzester Zeit jetzt die Aufkaufprogramme starten müssten, um überhaupt noch bis zum Winter ausreichend Zeit zu haben, den Kram zu bekommen. Nun ist das große Problem, dass dadurch, dass die Amerikaner nun 20% des Weltölangebots aus dem Markt genommen haben, indem sie den Krieg in der Golfregion angezettelt haben, muss man eben in den verbliebenen 80% kaufen. Das heißt, 100% der Nachfrage pro Jahr trifft auf 80% von Angebot. Und das ist schon relativ klar, was dann passiert. Nämlich, es wird ein Kampf um das Öl stattfinden. Südkorea, Japan und haben bereits jetzt den ersten Aufschlag gemacht. Sie haben in Kanada das Öl aufgekauft ab heute. Wir haben eine in Russland dürfen wir nicht kaufen. Das ist ja aus ideologischen Gründen verboten. Und insofern bleibt uns überhaupt nur noch die begrenzten Mengen in USA aufzukaufen und die sind einfach nicht ausreichend. Man wird also dort nicht ausreichend bekommen. Und wenn wir nicht ausreichend bekommen und die Unsicherheit sich breit macht in den Unternehmen, dass hier keine Energiesicherheit ist, dann werden wir zunehmend mit Abwanderung von Industrie zu kämpfen haben. Das heißt, die Krise ist bereits vollends da und es macht keinerlei Anschein in Berlin und in Brüssel erst recht nicht, hier irgendetwas zu mildern oder zu bessern oder entgegenzusteuern. Und damit ist das jetzt eigentlich relativ sicher, dass wir hier in ziemlich dunkle Zeiten reinmarschieren.
In Irland, Frankreich und Norwegen kommt es ja aufgrund von Einsparungen, Steuererhöhungen, Teuerung und hohen Spritpreisen bereits zu sozialen Unruhen. Ist das erst ein Vorgeschmack auf das, was auch Europa erwartet?
Ja, selbstverständlich. Das ist nicht nur ein Vorgeschmack, sondern das ist ein laues Lüftchen. Denn wenn wir die Energieversorgung jetzt nicht kurzfristig in den Griff kriegen, das heißt die Gasspeicher um mindestens 90% anfüllen, damit also nicht wie im letzten Jahr nur 75% Speicherfüllstand die Versorgungsengpässe oder Versorgungsängste auslösen, sondern eine Versorgungssicherheit sich auch bei den Unternehmen breit macht, dann passiert Folgendes. dass nämlich die Versorgung tatsächlich unsicher wird. Dann wird auch kein ausreichender Dünger mehr vorhanden sein. Und das heißt, die Bauern, die werden auch nicht mehr die Felder ausreichend bestellen werden. Viele Felder werden oder viele Bauern werden davon Abstand nehmen, einzelne Felder zu bestellen, weil es sich schlicht und einfach nicht mehr lohnt durch die hohen Preise. Der Ölpreis wird massiv und der Gaspreis wird massiv unter die Decke gehen, das heißt massiv noch steigen. Und insofern ist das, was dann passiert, dass viele Leute sich selbst die Grundnahrungsmittel im Leben nicht mehr leisten können. Das Autofahren erst recht nicht mehr. Das heißt, sie werden auch nicht mehr zur Arbeit gehen, weil es sich schlicht und einfach nicht mehr lohnt. Und sie werden damit eben auch steuerlich nicht mehr so viel abgeben, wie sie bislang noch ausgeplündert werden konnten. Das heißt, wir haben hier eine Abwärtsspirale, die jetzt in Gang gesetzt wird. Und diese vermeintlichen 14 oder 17 Cent, ich weiß es nicht, auf wie viel sich man dann am Ende einigen, während man aus der anderen Tasche wie das Doppelte aus den Leuten herauszieht, das hilft beim besten Willen nicht. Je länger die Bundesregierung in Deutschland zum Beispiel, aber das gilt für andere europäische Staaten genauso, damit wartet, jetzt richtige, die Leistungsträger entlastende Maßnahmen auf den Weg zu bringen und zwar zu beschließen und zwar kurzfristig zu beschließen, je länger sie damit wartet, desto unsicher wird das und desto sicherer wird, dass das, was wir in Irland gesehen haben, nur ein laues Lüftchen war. Wenn der Ärger sich einmal breit macht, dann möchte ich nicht in der Haut der Politiker in Deutschland oder in Spanien und Italien und Frankreich stecken, was die Bevölkerung dann mit ihnen macht.
Aber wie können sich Menschen jetzt noch vorbereiten oder welche Tipps haben Sie auch für unsere Zuschauer?
Nun, man kann sich dadurch vorbereiten, dass man zum einen seine Vermögenswerte, wenn man sie hat, aus dem Geld zunehmend abzieht und in beispielsweise Edelmetalle, aber vor allen Dingen diejenigen Sachwerte investiert, die man selber auch nutzt, weil da die höchsten Preissteigerungen stattfinden werden und die Engpässe stattfinden werden. Das Zweite ist aber, man kann auch sozusagen etwas vorsorgen, dass man kurzfristige Versorgungsengpässe durch Lagerbestände ausgleichen kann. Zum Beispiel, dass man vorsieht, dass man für ein paar Tage, so wie es das der Krisenstab der Bundesrepublik ja auch empfiehlt, dass man dort etwas vorsorgt. Und man kann vor allen Dingen sich mental und psychisch auf so etwas vorsorgen und wieder die Nähe zu Nachbarn, zu Freunden, zu Bekannten, zu Familie suchen, dass man eben gemeinsam solche Situationen sehr, sehr viel leichter dann bestehen kann, als wenn man davon überrascht und schockiert wird. Und das Letzte ist, glaube ich, das, was man machen kann, was nichts kostet und was eigentlich auch am allermeisten bringt in so einer Situation.
Herr Dr. Hamer, vielen Dank für diese Tipps und auch für dieses Gespräch.
Sehr gerne.